Überschrift ist starke Familie, Tipps zum Gelingen. Ich hätte noch dazu schreiben können, chaotisch, durcheinander, schlaflos, so was so das Leben beschreiben würde, wenn man in einer Familie drinsteckt, wenn man Eltern hat, wenn man selber Eltern wird. Starke Familie, soll das Thema der heutigen Predigt sein. Familie, naja, du wurdest geboren, du hast Eltern, ob du jetzt selber Kinder hast oder noch nicht, ob du Single bist oder verheiratet oder geschieden oder ob du alleinstehend bist oder ob du im Seniorenalter bist. Jeder von uns ist irgendwo eingebettet in eine Art von Familie. Ein sehr intensiver Freundeskreis kann auch eine Art Familie sein. Letztendlich finden da Beziehungen untereinander statt. Man lebt ja miteinander und es ist so, so wichtig, wie wir die Beziehung untereinander leben. Das bestimmt die Qualität unserer Familie, das bestimmt die Qualität der Beziehung untereinander. Wenn ihr mal lesen wollt, wie es nicht geht, empfehle ich euch das Alte Testament. Das ist man könnte es auch nennen, das Buch des Scheiterns. Also im Alten Testament ist es, Gott hat ja versucht, mit den Menschen einen Bund zu leben und sie sind immer wieder gescheitert. Als Volk, Volk Gottes zu sein, sind sie da drin gescheitert und sie sind auch als Menschen gescheitert. Und das Geniale finde ich aber, dass das so genau beschrieben wird. Gott verschweigt das nicht. Das ist für mich so ein Trost, dass Gott auch mit mir und mit meiner Geschichte und mit dir und mit deiner Geschichte klarkommt. Gott kommt mit dem Scheitern der Menschen klar. Wir müssen vor Gott nicht perfekt sein, wir müssen nicht die perfekte Weste haben, wir müssen nicht den wunderschönen Familienbaum haben. Die erste Familie auf der Erde, Adam und Eva, wegen Ungehorsam. Ich habe damit nichts zu tun, es war die Frau. Ja? Deswegen werden sie aus dem Paradies ausgesperrt. Die ersten zwei Kinder streiten sich untereinander, Eifersucht, der eine ermordet den anderen. Juhu, super Auftakt, ja? Du denkst, du hast eine komische Familie? Guck dir mal die an, ja? Und es ging ja nur gerade so weiter. Gerade so weiter. Also da gab es schon schöne Geschichten, aber Patchwork und mehrere Frauen und ach, was weiß ich, ja, und Kinder von verschiedenen Müttern und Eifersucht unter den Geschwistern, Streit um Erbe. Wenn du ein Krimi brauchst, nachts, wo du nicht einschlafen kannst, ich empfehle dir das Alte Testament. Ja, aber hey, wer von uns möchte mit Hiob tauschen, ja? Wo sind die Freiwilligen? Ja, wer möchte den Hiobsweg gehen, ja? Also, genau, der war der Gerechte, aber der hatte wirklich eine Leidensgeschichte. Aber was hat es mit uns heute zu tun? Wie können wir heute davon profitieren? Ich glaube, dass Gott sich Beziehung wünscht, dass unser Gott ein Gott der Beziehung ist. Ich bin davon überzeugt. Gott sagt, ich möchte eine Beziehung mit den Menschen haben. Er vergleicht sogar Ehe, den Bund zwischen Mann und Frau, vergleicht damit seine Beziehung zwischen sich und den Gläubigen der Gemeinde. Und er sagt, für die würde ich alles geben. Ich habe mein Leben hingelegt, sagt er, für die Gemeinde. Und er sagt, diese Braut, die ist für mich wunderschön. Die ist für mich ohne Fehler, ja. Denke ich, Jesus, hast du die richtige Brille? Siehst du so richtig? Aber Gott schaut ja in die Zukunft, gell? Der hat ja Hoffnung. Das ist ja das Geniale. Und manchmal brauchen wir auch die Jesusbrille für Beziehung. Manchmal brauchen wir auch diese Jesusbrille für den anderen, ihn so zu sehen, wie Jesus ihn sieht. Gnade zu haben, Liebe zu haben. Es gab mal eine Forschung, die versucht hat, an der Uni Göppingen zu untersuchen, warum Beziehungen scheitern. Was könnte der Grund sein, warum Beziehungen scheitern? Grund Nummer eins ist, was denkt ihr, in unserer Zeit, zu hohe Erwartungen an den Partner. Zu hohe Erwartungen. Frage ist, können wir unserem Gegenüber unsere Erwartung nennen? Dürfen wir das? Kann er seine Erwartung uns gegenüber nennen? Wie reagieren wir darauf, wenn wir das nicht erfüllen können, nicht erfüllen möchten? Zweiter Grund, warum die meisten Beziehungen scheitern, laut der Uni Göppingen aktuelle Untersuchung ist, das Ausmaß der Liebe ist zu klein. Menschen erwarten, der eine erwartet vom anderen, dass er den Liebestank von einem selbst füllt. Wenn ihr euch so vorstellt, so zwei Tanks, man sagt, ich wurde nicht so geliebt als Kind oder ich habe nicht genug Liebe bekommen Und wenn ich jetzt einen richtigen Partner finde, der so richtig Liebe ausstrahlt, dann werde ich ihn leersaugen. Und dann geht es mir wieder gut. So sagt man das nicht. Aber man heiratet oft mit dieser Erwartung, den werde ich leersaugen, dann geht es mir gut. Und dann ist man in der Beziehung drin und merkt so, man hat schon alles leergesaugt, was ging, und ist irgendwie doch nicht so happy. Ah, man zeugt jetzt ein Kind zusammen. Und dann saugt man die Liebe aus diesem Kind. Und dann ist dieses Kind da, damit man sich geliebt fühlt. Und wir wissen, das endet nicht gut. Und was die Menschen nicht wissen, was sie oft nicht hören, ist, dass es einen Gott gibt, der sagt, ich habe dich nicht dazu geschaffen, dass du den Liebestank anderer leersaugst, sondern ich habe dich so geschaffen, dass du die Beziehung mit mir brauchst und dass du aus der Beziehung zu Gott immer wieder deine Liebe bekommst. Wenn wir die Erwartung an den anderen haben, dass er uns so liebt, wie wir es brauchen, dann machen wir ihn zu Gott. Das kann nur Gott. Den Menschen wirklich tief im Inneren lieben und ihn erfüllen, das kann nur Gott. Wenn ich diese Erwartung an meinen Partner lege, wenn ich diese Erwartung an mein Kind lege, dann erhebe ich es zum Gott. Und vielleicht kennt ihr so Leute, die haben so einen kleinen Gott bei sich zu Hause sitzen, ja? Das eine Kind, da fokussiert sich alles drauf, gell? Da wird gehegt und gepflegt und ach, mein einer, mein Junior, vielleicht Einzelkind, egal. Können auch bei mehreren Kindern sein, der eine von denen, oh, der eine wird so erhoben, ja? Und oh, man verwirklicht sich in dem Kind. Und all das sind eigentlich ungesunde Folgen davon, dass die Menschen nicht mit ihrem Liebeshunger zu Gott gehen. Dass sie mit ihrem Liebeshunger nicht zu Jesus kommen und sagen, Jesus, zeig mir, wie man liebt. Jesus, lehre du mich zu lieben. Jesus, zeig mir, wie man selbstlos liebt. Anderer Punkt, warum Beziehungen scheitern in unserem Land. Laut Uni Güppingen, der andere ist kaum bereit, sich zu ändern. Also die wenigsten haben geschrieben, ich bin bereit, nicht bereit, mich zu ändern. Sondern der Satz heißt, der Grund, der angegeben wird, ist, der andere ist nicht bereit, sich zu ändern. Meistens denkt man, ich bin 10% schuld und der andere 90%. Aber es sind die 10%, die du kannst. Und ich glaube auch nicht, dass du es kannst ohne Gottes Hilfe. Ich glaube, das ist vertane Kraftverschwendung. Wenn der Mensch sich versucht zu verändern ohne Gottes Hilfe, ist das so ähnlich, wie wenn du, ja, wie ein Produkt sich versucht zu verändern ohne den Hersteller. Denk mal drüber nach. Eine Vase, die versucht, ein Glas zu werden, das geht nicht. Der Hersteller kann aber die Vase nehmen, sie einschmelzen und daraus ein Glas machen. Das kann er schon. Der menschliche Versuch, sich zu verändern, ist eigentlich zum Scheitern verursacht. Klar, wir sollen in der Heiligung wachsen, mit Gottes Hilfe, aber wirkliche Wesensveränderung, die bleibt. Da ist es viel sinnvoller, sich an den Hersteller zu wenden. Viele sagen, Gründe sind der Zeitmangel, bedingt durch zu intensive Beruf, Hobby, zu großen Freundeskreis. Tja, wenn ich an ein junges Ehepaar denke, kann ich euch nur den Tipp geben, ja? Hey, Zeit ist wie Sauerstoff für die Ehe. Und es wird umkämpft sein. Und es werden Leute kommen und euch versuchen zu sagen, komm, gib mir deine Zeit, komm, gib mir deine Zeit. Aber ich kann euch nur ermutigen, investiert die Zeit rein. Das bedeutet schlaflose Nächte, das bedeutet unausgeschlafen auf Arbeit gehen, unausgeschlafen zur Uni gehen, zur Ausbildung, aber es lohnt sich. Diese Nächte, die man durchredet, diese Nächte, wo man miteinander redet und wieder Zeit verbringt und auf einen Nenner kommt, ist so, so kostbar. Erwartet nicht, dass ihr besonders wach seid im ersten Jahr, ja. Also, oder ihr habt nicht gearbeitet, ja. Also, warum haben wir so hohe Erwartungen? Warum haben wir in unserer Zeit so hohe Erwartungen an den anderen? Warum haben wir so hohe Erwartungen an Partner? Warum haben wir in der Familie so hohe Erwartungen an die Kinder? Warum ist das so? Ich glaube, ein Grund dafür ist, es klingt nicht schön, aber es ist die Selbstsucht. Das sind so die eigenen Wünsche, die ganz stark sind. Wir werden ja überall drauf getrimmt. Ah, was tut mir gut? Ah, Sport oder richtiges Essen oder Freizeit oder Urlaub, was tut mir gut? So alles so um mich, dreht sich alles so um mich. Und man sucht sich irgendwie Familie oft und Beziehung, damit es auch einem gut tut, damit man emotional ausgeglichen ist, damit man nicht alleine ist. All das, es geht so stark um einen selber. Und man macht sich selber zum Zentrum. Und das Problem ist, es ist genau konträr genau gegenüberliegend zu dem, was Gott sagt in dem Wort Gottes. Wenn ich mir die Predigt in einem Satz versuchen würde zusammenzufassen, so ein Bild aus der Landwirtschaft: Das Korn muss in den Boden und sterben, damit es eine Frucht trägt. Das will niemand hören. Wer will schon hören, hey, wenn du heiratest, ich gebe dir einen Tipp, du musst täglich sterben. Deine Wünsche, deine Vorstellung, dich aufopfern. Ich meine nicht, sich missbrauchen oder schlagen lassen, das nicht missverstehen, ja. Aber dieses, hey, es geht nicht um mich und meine Wünsche, sondern ich muss mich hinein investieren. Jesus sagt, ich liebe die Gemeinde so, dass ich mein Leben für sie gegeben habe. Und sagt, ihr Männer tut genauso. Opfert euch für die Familie auf, für die Kinder auf. Damit meine ich, sich völlig irgendwie wegbewegen von dem, wie Gott einen geschaffen hat. Das nicht. Gott beschützt immer den Schwächeren. Immer. In der Bibel heißt es in der Ehe zum Beispiel, witzigerweise, interessanterweise, mache immer nur das, was mit dem Schwächeren in Ordnung ist. Interessant. Sei nur dazu bereit, was für den Schwächeren in Ordnung ist. Überfordere den anderen nicht. Überfahre ihn nicht. Sondern sprech miteinander, was für den in Ordnung ist, das ist in Ordnung. Wenn es für ihn zu viel ist, dann lass es. So ein heilsames Prinzip. Wenn man darauf achtet. Aber die Bibel sagt wirklich, damit wir Frucht bringen, damit wir fruchtbare und nicht furchtbare Männer, Frauen, Ehemänner, Ehefrauen, Eltern, Großeltern, Kinder zu unseren Eltern sind, ist diese Botschaft schon ein bisschen krass, wo Gott sagt, hey, das Weizen muss in die Erde und sterben, damit es die Frucht hervorbringt. Das heißt, wir müssen uns hinein investieren. Wir können nicht warten, bis alles zu uns kommt, sondern wir müssen uns aufopfern. Und warum? Weil Gott uns diesen Weg vorgeprägt hat, weil er uns vorgezeigt hat, weil Jesus gesagt hat, ich komme zu den Menschen, ich gebe mich hin, ich sterbe für sie am Kreuz, ich stehe auf, gehe wieder zum Vater als Vorbild. Ich habe das alles, was ich hatte, den Himmel verlassen für sie, dieses Aufopfern. Die Liebe, die sich gibt und nicht die nimmt. Gibt 1. Korinther 13, Verse 4 beschreibt es so: Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allen hält sie stand. Schon gemerkt, dass es keine menschliche Liebe ist, die hier beschrieben wird? Schon gemerkt, dass du das nicht bringen kannst, egal wie toll du bist? Das ist so ein Level, wo ich sage, da will ich hin und gleichzeitig weiß ich, da komme ich nicht hin selber. Da muss ich mir von einer größeren Stelle Hilfe holen. Da muss ich mir von einem allmächtigen Gott die Hilfe holen und sagen, Gott, sag mal, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Wie geht das? Stück für Stück. Führe mich heraus von dem, wo ich stehe, zu dem, wo du mich haben möchtest. Und wir werden unser ganzes Leben in dieser Schule bleiben. Aber wir müssen einen neuen Herrn bekommen. Also, wenn man heiratet, dann ist man nicht mehr alleine der Herr, sondern man teilt sich sozusagen die Herrschaft. Und dennoch ist es so wichtig, Gott als den Chef zu haben in der Ehe. Das macht so einen Unterschied. Ich bin jetzt glückliche 12 Jahre verheiratet, gehen jetzt ins 13. Jahr. Die meiste Korrektur, die ich bekommen habe, die mir gut getan hat, war eigentlich von Gott für die Ehe. In Situationen, wo ich daneben lag, in Situationen, wo ich es übertrieben habe, in Situationen, wo ich mich wie ein Idiot benommen habe. Manchmal habe ich auf die Korrektur gehört, oft genug nicht, teuer bezahlt. Aber ich bin so froh, da Gott als Dritten in diesem Bund zu haben, der einem zu einem redet und sagt, so nicht. Wo wir drin lesen können, wo Gott sagt, so nicht. So habe ich dich nicht hergestellt, dafür habe ich dich nicht gebaut. Dafür habe ich dich nicht ausgedacht. Du bist einzigartig, du bist genial, aber du bist nicht fehlerlos. Und du brauchst Korrektur, du brauchst Wartung, du brauchst regelmäßig Wartung. Im Galaterbrief steht, 5,17, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Damit ist gemeint, dass meine menschliche Natur, deine menschliche Natur und das, was Gott sich für uns wünscht, das sind wie zwei Pole. Und bitte, in unserer Gesellschaft, wir sind ja so weit, wir beten an dieses, im Fernsehen und überall, dieses, ich tue, was mir gut tut. Ach, ich fühle mich danach so und so. Das führt uns nicht zum Ziel. Wenn ich morgens aufstehe und mich frage, ob ich mich danach fühle, meine Kinder aufzuwecken und für die Schule oder sonst wo fertig zu machen, das wird ihnen nicht gut tun, es wird sie zerstören auf Dauer. Wenn ich mich danach frage, ob ich mich danach fühle, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen, aufzuräumen, was sie veranstaltet haben, oder da zu sein für sie, nachts aufzustehen, meine Frau macht das ja noch viel mehr. Wenn ich mich dann danach frage, ob ich mich danach fühle, wisst ihr, was dabei rauskommt? Ich würde die irgendwo hinstecken. Oder? Dann könnte ich nachts schlafen. Mein Haus wäre sauberer, ich hätte mehr Geld. Steht ja dieses Egoistische, ne, wonach ich mich fühle, wozu das führt. Wozu das auch in einem Menschen führt, wie in einem Kind. Wenn du weißt, ja, Papa liebt dich vielleicht, gerade wenn er sich gerade danach fühlt, wenn es gerade für ihn passt, hat Zeit für dich, wenn er gerade sonst nichts zu tun hat. Das funktioniert nicht, dieser Egoismus. Das macht uns nicht glücklich. Das macht unsere Ehen auch nicht glücklich. In 20, 30 Jahren wird deine Frau nicht mehr die hübscheste sein und du auch nicht. Hallo? Es gibt ja 50, 60-jährige Männer, die auf einmal mit einem 20-Jährigen zusammenhängen, ja, wo ich mir denke, hallo? Also, sorry. Ja. Ey, das sind Leute, die folgen dem, was sie gerade wollen. Ja? Das ist so Konsum übertragen auf Beziehung. Leute, das ist zerstörerisch. Oder manchmal dann die neue Frau jünger ist wie die eigene Tochter. Ja? Da muss man sich schon Gedanken machen. Und ich sage, hey, was hat es damit zu tun? Das geht doch nur um einen selber. Die Liebe ist freundlich zu den Menschen um mich herum. Sie kennt keinen Neid. Sie gönnt den Menschen etwas. Den anderen auch gönnen, dass er einen tollen Ehepartner hat, vielleicht wenn man selber ein Single ist oder einen guten Beruf oder eine starke Gottesbeziehung oder gute Leistung in der Schule oder einen großen Freundeskreis oder Gaben und Talente, dem anderen was gönnen. Ich habe einmal Lektion im Gönnen gelernt, natürlich auf die harte Art und Weise. Mein Vater war gerade dabei, sich ein neues Auto zu kaufen. Und hatte sein altes und hat dann überlegt, okay, welches der Kinder braucht gerade ein Auto? Also, ne, so, wir sind ja drei, wir waren ja alle schon in Führerschein. Und mein Vater tatsächlich kam auf diese völlig falsche Idee, dieses Auto, sein Auto, wo er wirklich drauf geachtet hat, meiner Schwester zu schenken, die ja wirklich nicht gerade eine Autopflegerin ist und diverse Vorstrafenregister hat und so weiter, ja, und völlig sämtliche Tests durchstehen musste. Und ich dachte, Vater, das kann es ja nicht sein. Das kannst du ja gleich verbrennen, ja, wenn du ihr das Auto gibst. Und ich habe echt gekocht. Und ich hatte ein Auto, ich brauchte überhaupt gar keins. Ich hätte halt nur ein besseres gehabt. Aber ich dachte so, ey, Vater, also echt, ich habe mich da nicht wirklich gefreut, ne, um es minde zu sagen. Ich habe gedacht, nee, das schöne alte W124, das kann es nicht sein. Die fährt es doch sofort gegen den Baum. Ja, ja, die war da schon, mit Tanken hatte sie keine Probleme. Sie hatte da andere Schwierigkeiten mit Geschwindigkeit und Bremsen und solche Dinge. Aber getankt hat sie richtig. Sie war sehr fotogen, ja. Du, das Schwierige war dann, ein paar Jahre später hat sie dann einen Dienstwagen bekommen. Und sie, ohne mich großartig anzurufen, hat sie mir ihr Auto geschenkt. Ich habe nur gedacht, oh Mann, ey, das ist peinlich, ja. Ich habe es ja überhaupt nicht gegönnt. Null. Und jetzt schenkt die mir das schöne Auto, ja. Das habe ich gedacht, ey, wie komisch bin ich, ja. Dass ich dem anderen nichts gönne. Dass ich mich nicht mitfreuen kann. dann kommen sofort meine Gedanken, ja und die, was macht die damit und so. Ne? Hey, ich bin damit noch 3 Jahre gefahren, habe damit noch 120.000 Kilometer runtergeschrobbt. Ja? Also das war für mich so eine Lektion, das war für mich beschämend, ne? Zu merken, hey, dem anderen was zu gönnen ist wichtig, weil sie mich beschenkt hat, hat sie mich beschämt letztendlich. Ne? Ich dachte, oh Mann, Gott, danke, dass ich die Lektion lernen darf, lass mich das behalten. Wir leben in einer Neidgesellschaft, sagen manche Leute. Wir gönnen dem anderen nichts. Wir als Christen dürfen das nicht so machen, Leute. Es ist echt wichtig, dass wir uns freuen, wenn andere Dinge erleben, Gutes erleben, dass wir uns mitfreuen können. Jesus hat sich mitgefreut mit den Menschen. Die Liebe verhält sich nicht taktlos. Wir beherrschen unsere Worte, wir beherrschen unsere Gedanken. Wir sind kein emotionales Panzerfahrzeug, das über andere drüber fährt, wenn wir unter Druck kommen. Liebe, die es beherrscht. Frage, man, jetzt sitzt du so ganz entspannt im Gottesdienst, aber was ist, wenn du da so Montag 10 Uhr oder 12 Uhr auf der Arbeit so richtig Druck hast und läufst? Oder wenn du irgendwo unterwegs bist, schnell in den Laden rein, raus. Wie bist du zu der Dame an der Kasse beim Aldi? Bist du ein freundlicher, ein beherrschter Mensch? Wie bist du, wenn es mal 5 Minuten länger dauert an der Kasse? Wenn Leute, die dich überhaupt nicht kennen, die dich einmal treffen, sagen, ja, hey, da ist Christus in ihm und oh, der verändert sein Wesen und da ist Liebe, da ist Geduld. Oder bist du so eher so eine Kratzbürste? Eine aufgedrehte Kratzbürste mit sehr viel Umdrehung, die du so drüber schrubbt. In den ruhigen Momenten sind wir ja alle nett. Aber weißt du, wenn es mal so zur Sache geht, wenn es mal so das echte Leben dran ist, gell? So der Alltag. Wenn die Kinder und danach der Hund vor uns wegläuft, ja, versteht ihr? So in den Situationen. Ey, wie sind wir da? Was würden unsere Arbeitskollegen über uns sagen? Unsere Freunde, Menschen, die uns näher kennen und die Handwerker, die für uns arbeiten, die wir rufen. Wie gehen wir mit den Leuten um? Ladenverkäufer. Wir sollen nicht die Beherrschung verlieren, obwohl uns die anderen oft zu Weißglut bringen. Danke für das schöne Beispiel mit der Betankung. Ich habe einmal das einzige Auto meines Vaters damals zerstört. Und es hat mich schon gewundert, dass er die Beherrschung nicht verloren hat. Und es war eins der prägendsten Beispiele, wo ich heute sage, ey, es bringt nichts, die Beherrschung zu verlieren. Das macht mich nicht größer und nicht stärker. Das macht mich eigentlich schwächer in den Augen der anderen, wenn ich die Beherrschung verliere. Und dennoch muss ich sagen, okay, Gott, wie muss ich leben, dass ich so leben kann? Was muss ich vermeiden? Was sind die gefährlichen Themen? Ruhe zu behalten, den Geist Gottes in sich zu haben, zu ruhen, nicht die Hoffnung zu verlieren, auch nicht den, ja, finanziell, was gibt es alles Sachen, die uns Sorge machen können, Gesundheit, Finanzen, Zukunft, Arbeitslosigkeit, all das, dann nicht die Hoffnung zu verlieren, auch nicht den Mut zu verlieren, sondern zu wissen, hey, Gott hält mich, egal was kommt, gell, der hält mich fest, der ist da, der ist zuverlässig, der führt mich, der ist bei mir. Die Liebe, die macht uns fähig, Unrecht anderer, bei Unrecht anderer betroffen zu sein. Und bei Freude sich mitzufreuen. Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir keine Liebe so spüren oder keine Liebe mitempfinden können für andere, dann müssen wir zum Herzspezialisten. Und wir kennen ja einen Herzspezialisten, das ist Gott. Und der ist Spezialist unseres Herzens und der will uns helfen, unser Herz wieder Fleisch anzumachen, dass wir Dinge spüren und empfinden können. Es ist schön, verheiratet zu sein, aber die Ehe kann ein Gefängnis sein, wenn du mit jemandem verheiratet bist, der ein steinernes Herz hat. Dann ist die Ehe ein Gefängnis und nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Wenn man mit einem Menschen zusammen ist, der hart geworden ist an seinem Herzen und der vielleicht auch hart gegenüber uns ist, gegenüber den Kindern, gegenüber den anderen. Ich liebe so das Thema Eheseelsorge und Eheberatung. Da gibt es schon so manche Tools, manche Hilfestellungen, die man Leuten geben kann, manche Tipps. Aber ganz ehrlich, so unterm Strich gesehen, das Beste, was du für deine Ehe tun kannst, ist, dich um deine Beziehung mit Gott zu kümmern. Das ist das Beste, was du für deine Ehe machen kannst, dich um deine Beziehung mit Gott zu kümmern. Warum? Weil Gott nicht nur dich liebt, sondern auch den anderen liebt, weil er das höchste Interesse hat, dass eure Ehe gelingt, dass eure Beziehung gelingt, und er hat das höchste Interesse daran, dass du versöhnt mit den Menschen lebst und dass du Liebe hast, und er kann dir die Liebe für die anderen geben. So gesehen ist es nicht egoistisch, wenn du dich um deine Gottesbeziehung kümmerst, sondern die Gottesbeziehung gibt dir die Kraft und die Motivation für deine Beziehung. Es kann auch als Teenager sein, die Beziehung zu deinen Eltern, die gerade schwierig ist. Da brauchst du genauso Gottes Liebe. Ach, was habe ich mich mit meiner Mutter gezofft? Heute mache ich es seltener, weil wir uns nicht mehr so oft sehen, aber aber letztendlich, das, was uns zusammenbringen kann, ist nur Gott und immer wieder die Beziehung zu ihm. Dass wir uns immer wieder an denselben Tisch setzen und nicht sagen, ach, der und die und ach, früher und all das Ganze. Wo ist solch eine Liebe zu finden? Die langfristige Liebe. In der aktuellen Umfrage heißt es, warum Beziehungen scheitern. Über 35% der Frauen geben als Grund an, warum Beziehungen scheitern. Was denkt ihr? Das Verhältnis von Geben und Nehmen passt nicht. Also man würde sagen, sie fühlen die Beziehung, in der sie drin sind, als ein Verlustgeschäft. Sagen, ich gebe so viel rein, ich bekomme so wenig raus. Witzigerweise, nicht witzigerweise, aber interessanterweise bei Männern ist genau dasselbe, sie nennen es nur anders. Sie sagen, ja, die fehlende Intimität oder die eingeschlafene Intimität ist einfach nur eine andere Liebessprache. Und man sagt, hey, irgendwie das, was ich da gehofft habe rauszubekommen, das kriege ich nicht irgendwie und dabei mache ich doch so viel. Was machen wir, wenn es nicht funktioniert? Was machen wir, wenn es nicht funktioniert bei unserem Auto? Wenn dein Auto heute losfährt und es quietscht und es raucht, was machst du damit? Möglichkeit 1, schneller fahren. Möglichkeit 2, Fenster aufmachen, Radio aufdrehen, dann hörst du es nicht mehr und riechst es nicht mehr. Möglichkeit 3, eine Werkstatt aufsuchen und sich Zeit nehmen und auf der Arbeit vielleicht anrufen und sagen, ich habe jetzt 2 Tage kein Auto zur Verfügung, das ist mein einziges Auto, ich muss mich darum kümmern, dass mein Auto wieder funktioniert. In 3 Tagen komme ich wieder mit einem funktionierenden Auto, ich kann wieder am Alltag teilnehmen. Eigentlich nicht so kompliziert, übertragen auf Beziehungen scheinbar auch irgendwie doch. Oft wird ignoriert, oft wird weitergefahren, oft wird Gas gegeben, obwohl der Schaden nicht behoben ist. Es ist nicht gut. Und Gott sagt, hey, ich habe dich nicht so gemacht. Du wirst nicht von alleine heil. Hat jemand schon erlebt, dass seine Bremsen von alleine heil wurden, dass die Zeit die Bremsen geheilt hat? Oder der qualmende Motor, dass er einfach, man muss einfach Zeit sich nehmen, dann hört er auf zu qualmen. Nein, wir müssen daran. Wir müssen zu einem Spezialisten. Und Gott sagt, hey, ich bin derjenige, der dir helfen möchte. Aus der Gottesbeziehung. Meine Mama, ich glaube, ich darf das Beispiel verwenden. Als sie noch nicht Jesus kannte, hatte sie eine Nachbarin. Und die hat sie aufgeregt. So richtig. Hat sie mal beobachtet, was die so macht und wie die so lebt und wie die mit ihrem Mann redet, hat meine Mutter so richtig Wut gekriegt. Und sie war gerade 1-2 Jahre frisch verheiratet und die Nachbarin, die war vielleicht 10-15 Jahre schon älter. Ja, und hat meine Mutter all ihren Mut und Wut, wahrscheinlich mehr Wut wie Mut zusammengenommen, ist zu ihr rübergegangen, hat gesagt, hey, ich habe sie ganz genau beobachtet. So wie sie mit ihrem Mann umgehen. Ist es echt oder ist es nur gespielt? Nachbarin dachte sich, oh weia, was will die jetzt von mir? Ich sage, ja, wissen Sie, Sie sind immer so liebevoll zu Ihrem Mann und der ist immer so nett zu Ihnen und so zuvorkommend. Dabei sind Sie schon so lange verheiratet. Was ist da los? Ich bin seit 2 Jahren verheiratet und bei mir funktioniert es überhaupt nicht. Was ist da los? Ja, sie wollte wirklich die Antwort wissen. Dann hat sie gesagt, naja, ich bin halt nicht, Nachbarin geantwortet, ja, ich bin halt nicht alleine in der Beziehung mit meinem Mann. Aha. Aha. Und heutzutage könnte das ja alles heißen, ne? Er sagt, ja, wir glauben an Gott und wir kommen immer wieder als Ehepaar vor Gott und lassen uns da helfen und lassen uns heilen und holen uns die Kraft zu vergeben und die Kraft zu lieben. Und das verändert uns, sonst hätten wir uns schon längst Und ich sage, aha, und wo gibt's das? Kann man das kaufen? Oder ist das ein Buch oder so? Sag, nee, dann musst du schon mal mitkommen, Bibel anschauen, Gottesdienst erleben, selber beten. Und hat meine Mutter das ausprobiert. Und mein Vater, der hat gedacht, die Mutter kriegt Gehirnwäsche, gell? 2 Jahre hat er sich das angeguckt und hat gemerkt, die kriegt eine neue Frau. Er hat gedacht, das ist nicht schlecht. Egal, was die dann mit ihr Sonntagmorgen machen, aber es ist gut. Es hat ihm gefallen, gell? Es hat ihm gefallen, die Art, wie sie angefangen hat, mit ihm zu reden, die Art, wie sie angefangen hat, die Konflikte anzugehen, die Atmosphäre, die sich zu Hause geändert hat, es hat ihm gefallen, gell? Er ist einmal zum Gottesdienst mitgegangen, hat nicht alles so ganz verstanden, war so ein Intelligenter, ja, immer alles versucht, so ein Kästchen zu packen, hat nicht so ganz funktioniert am Anfang, hat ein bisschen länger gebraucht, Männer sind manchmal Spätzünder, was geistliche Dinge angeht. Aber so 3 Jahre hat es dann gedauert, bis mein Vater das verstanden hat. Hey, das ist letztendlich das, was wir brauchen für die Familie und für die Ehe. Bis er auch gesagt hat, ich brauche einen neuen Chef und dieser Chef soll Jesus sein. Und ja, wir sind als Kinder schon unter diesem Segen aufgewachsen, kann man sagen. Ja? Wir haben das schon genossen, dass meine Eltern, ja, letztendlich Gott sie immer wieder zusammengebracht hat und ich glaube auch immer wieder zusammenbringt. Und das will ich auch euch mitgeben, dieses, hey, schau nicht auf dich selbst, dadurch wirst du nicht glücklich. Und dich aufopfern von dir aus kannst du auch nicht. Du musst auf den schauen, der sich aufgeopfert hat für dich und von ihm lernen und dich von ihm auffrischen lassen. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dann auf einmal bekommst du erstaunlicherweise Kraft, für andere da zu sein. Dann dreht sich nicht nur um dich. Eigentlich dreht sich dann irgendwann das Leben ganz wenig um dich, sondern es dreht sich auch viel, viel um andere. Und du bist eine Kraftquelle für andere, ob das jetzt die Kinder, die Enkel, die Nachbarschaft sind, auf deiner Arbeit. Leute sagen, ich bin gerne in deiner Nähe, weil es gibt mir Kraft. Ich bin gerne in deiner Nähe, weil es erfrischt mich. Ich bin gerne in deiner Nähe, weil es stimmt mich positiv. Ich bin gerne in deiner Nähe, weil es gibt mir Hoffnung. Und es ist dieser Christus in uns, der das bewirkt. Und ich kann euch nur dazu zu ermutigen, starke Familie, dahinter kann nur ein starker Gott stehen. Und je stärker er wird, desto mehr wirkt sich das auf uns aus. Ich möchte zum Schluss beten. Jesus, das sind alles gute, nette Worte. Und die sind vielleicht auch alle richtig, aber sie bringen herzhaft wenig, wenn wir das nicht selber durchkauen. Wenn wir nicht selber auf die Knie vor dir gehen, wenn wir nicht selber dich einladen in unser Leben, wenn wir nicht selber gehorsam dir gegenüber werden, wenn wir nicht selber die Dinge angehen, die Baustellen, die schwierig sind, wenn wir nicht Buße tun und umkehren von unserem verkehrten Leben, wenn wir nicht anfangen, den richtigen Weg mit dir zu gehen, wenn du nicht unser Herr und Chef wirst, dann war das nett und verfliegt wie, ja, wie ein Hauch. Aber es kann für uns Lebensveränderung bedeuten, es kann für uns völlige Veränderung bedeuten, es kann für uns ein neues Leben bedeuten, eine neue Ehe, eine neue Familie, eine neue Verwandtschaft, eine neue Qualität der Beziehungen, eine neue Qualität auf der Arbeit, da wo wir jeden Tag sind mit den Menschen. Das kann uns grundlegend verändern. Es steckt alles da schon drin. Es ist aber unser freier Wille dazwischen. So bitte ich dich, dass du mit deinem guten Heiligen Geist die Menschen ziehst zu dir. Dass du mit deinem guten Heiligen Geist die Menschen überführst. Überführst von dem Verkehrten, wie wir leben, hin zu dem, wie du möchtest, dass wir leben. Hilf du uns Menschen. Schenk uns Glauben. Schenk uns Hoffnung. Ich bitte dich darum. Halleluja. Amen.